NDR Info. Themen des Tages.
Die letzten Tage, bevor das Sparpaket bei den Krankenkassen vom Kabinett verabschiedet werden soll. Die erste große Reform. Doch es gibt offenbar doch noch Widerstand auf den letzten Metern. Wie Union und SPD gerade auf die gemeinsame Arbeit schauen, dazu hören wir gleich zwei Korrespondenten. Außerdem schauen wir in die USA nach den Schüssen in Washington und vor dem Besuch von König Charles. Wie steht es um die Sicherheit? Und wir beschäftigen uns mit Rüstungsausgaben, die weltweit angestiegen sind im vergangenen Jahr. Dazu ein Sicherheitsexperte, der einschätzt, ob das mehr Risiko oder mehr Sicherheit bringt. Ich bin Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. Ja, wie steht es um die Koalition in Berlin? Ein Dauerbrenner, der uns auch heute beschäftigt. Auch der Frühling der umgesetzten Reformen läuft ja noch nicht so richtig an und die Zeit drängt. Am 11. Juli beginnt die parlamentarische Sommerpause. Das scheint noch sehr weit weg. Es sind aber nur noch knapp 2,5 Monate. Können also bei Rente, Gesundheit, Steuern noch Kompromisse gefunden werden? Übermorgen soll schon das Sparpaket für die gesetzliche Krankenversicherung verabschiedet werden, wenn da nicht was dazwischen kommt. In Berlin tagt heute der Vorstand der Unionsfraktion. Heute Abend kommt dann auch Parteichef von Kanzler Merz dazu. Es geht um den Zustand der Koalition, die geplanten Reformschritte. Und parallel findet heute in Bielefeld ein Treffen der SPD-Landesverbände von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen statt. Und da gibt es wohl neue rote Linien. Dazu jetzt an beiden Spielorten unsere Kollegen Dagmar Pepping in Berlin und Kai Clement in Bielefeld, zunächst in die Hauptstadt. Über welchen konkreten Reformschritte will denn die Union heute Abend mit Merz sprechen?
Also das Oberthema ist, wie kriegen wir die Wirtschaft wieder zum Laufen? Wie schaffen wir es endlich, wieder mehr Wachstum in die Wirtschaft reinzubekommen? Das ist das große Thema heute. Da ist auch schon zu hören, dass man dem Kanzler auch durchaus heute kritische Sachen sagen wird, weil wir nicht da sind, wo wir sein müssten, so heißt das dann aus Unionsreihen. Aber im Grunde geht es jetzt um die nächsten Schritte der nächsten Wochen und Monate, also gesetzliche Krankenversicherung. Dann muss der Haushalt fürs nächste Jahr jetzt geschrieben werden. Die Eckpunkte müssen vorliegen. Das ist ein Riesending, was besprochen werden muss. Und dann geht es um die weiteren Reformschritte. Da geht es um die Einkommensteuer, um den Arbeitsmarkt und dann um die Rente. Da soll ja Ende Juni was vorgelegt werden von der Kommission. Also das sind die ganz dicken Brocken, über die man heute Abend mit dem Kanzler sprechen wird.
Und dann gibt es ja noch den Koalitionspartner. Und nehmen wir mal das Sparpaket für die gesetzliche Krankenversicherung raus. Das soll übermorgen im Kabinett verabschiedet werden. Aber wir hören nun aus Bielefeld, dass wohl die mächtigen Landesverbände aus NRW und Niedersachsen der SPD ihren Widerstand ankündigen. Kai Clement, ja für uns vor Ort, wie ernst meinen die das?
Ich würde sagen, schon sehr ernst. Dazu muss man ja nur in das Positionspapier gucken, was die beiden Landesverbände pünktlich noch vor dem Treffen veröffentlicht haben. 3 Seiten zusammen als Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit, heißt es. Und da ist ein wörtliches Zitat: Für uns ist unverhandelbar, die Familienversicherung muss bleiben. Das klingt jetzt nicht nach Diskussionsbereitschaft. Und das passt ja auch in den Fokus insbesondere der NRW-SPD, die ja nur noch ein Jahr von der Landtagswahl entfernt ist. Die setzt ganz darauf, die berufstätigen Familien in den Mittelpunkt zu stellen, will sich ganz darauf fokussieren, will nicht mehr wahrgenommen werden als die Partei von Sozialhilfeempfängern, sondern als diejenigen, die den sozialen Aufstieg ermöglichen. Und deswegen auch dieses klare Positionieren bei der Familienversicherung.
Aber wir haben es schon gesagt, die Zeit drängt. Also welchen Eindruck haben Sie da jetzt auch? Sucht die SPD nochmal den großen Krach oder gehört es zum, sagen wir mal, normalen Tauziehen?
Es gehört zum Handwerk sicherlich dazu. Und natürlich muss man auch sagen, hier trifft sich die SPD und nur die SPD. Also es geht um die reine Lehre der Partei, die sich hier positionieren will und sich einerseits für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen aufstellt, andererseits aber natürlich auf Bundesebene sozusagen zum Erfolg verdammt ist. Ich habe hier bei der Konferenz auch mit Svenja Schulze, der ehemaligen Bundesministerin, gesprochen. Die sagt, natürlich wollen wir, dass diese Koalition Erfolg hat. Aber gleichzeitig müssen wir unser eigenes Profil schärfen. Und diese Koalition ist nun einmal keine Liebesheirat. Das ist aber eine Gratwanderung. Eigenes Profil schärfen, gemeinsam Erfolg haben, das müssen die Sozialdemokraten noch beweisen.
Wir haben jetzt die gesetzliche Krankenversicherung angesprochen, aber gibt es noch mehr Ungemach, was aus Bielefeld droht, wo man bei der Union am Ende sagen muss, nee, so geht es irgendwie auch nicht?
Ach, ich glaube, da findet sich einiges, was die Union nicht begeistern wird. Die Rente muss zum Leben reichen, steht in dem Papier. Wir haben noch Bundeskanzler Merz im Ohr, der von einer allenfalls Basisabsicherung gesprochen hat und da auch schon wieder viel richtigstellen musste. Steuerprivilegien angehen, gerade bei Millionenerbschaften, die reichsten 5% stärker belasten. Alles klassische SPD-Themen, die wir nicht zum ersten Mal hören, aber die der Union sicher nicht passen. Und auch noch der Wiedereinstieg in die Atomenergie, den wollen die Sozialdemokraten auf keinen Fall. Da hat man Unionsfraktionschef Spahn ja zuletzt noch ganz anders gehört.
Also zwei Parteien, viele Meinungen. Wir nehmen das jetzt gleich nochmal mit zu Dagmar Pepping nach Berlin zur Unionsklausur. Wie schätzen Sie das jetzt ein? Also in der Union hören wir ja auch während dieser Sitzungen, man beobachtet sich gegenseitig, sehen das wohl einige schon als massives Foul der SPD. Also wird aus diesem schwer zu überhörenden Knirschen heute noch ein lauter Knall?
Ich glaube, man wird versuchen, das zu verhindern, weil wir in der letzten Zeit zu viele laute Knaller hatten. Ja, das Treffen in der Villa Borsig, davor der Streit zwischen Katharina Reiche und Finanzminister Lars Klingbeil ausgetragen auf offener Bühne. Ich glaube, man will vermeiden, dass es zu einem lauten Knall kommt, weil die Leute eh schon grundgenervt sind. Also, aber die Nervosität ist durchaus zu spüren bei der Union. Man hört, das ist jetzt echt die schwierigste Phase jetzt in dieser Koalition, in der wir jetzt sind. Wir müssen in den nächsten Wochen und Monaten jetzt die Dinge umsetzen. Sonst wird es schwierig, heißt es hier. Was das dann bedeutet, ob dann die Koalition vielleicht nicht weitermachen kann, das wird dann eben nicht zu Ende ausgesprochen. Aber man sagt, dann wird es schwierig. Gleichzeitig weiß man aber auch, man hat nur die SPD derzeit als Koalitionspartner. Also irgendwie muss man das Ding zusammenhalten, obwohl die Positionen so weit auseinander liegen. Aber es ist gerade eine nicht gerade einfache Phase im Zusammenregieren von Union und SPD. Aber den großen Knall möchte man auf offener Bühne verhindern. Denn das wäre, glaube ich, eine Außenwirkung desaströs.
Und an Sie beide vielleicht noch die Frage. Fangen wir an mit der Unionsexpertin Dagmar Pepping. Ist es noch zu schaffen? Glauben Sie noch dran?
Also es ist ein extrem ehrgeiziger Zeitplan, auch gerade jetzt mit der Gesundheitsreform und Haushalt, das bis Mittwoch zu machen. Da laufen die Gespräche weiter und die werden auch bis zur letzten Minute wohl weitergehen. Dann bis zum Sommer die nächsten Sachen. Das ist sehr ambitioniert. Ich glaube, man kann es schaffen, weil man muss. Und ich glaube, dass Druck auch zusammenführen kann.
Herr Clement, jetzt hat Dagmar Pepping vorgelegt. Schließen Sie sich an?
Man kann, weil man muss, finde ich, ist eine schöne Formulierung. Und ich hatte hier auch noch mit Jochen Ott gesprochen, designierter Spitzenkandidat in NRW, der auch klar gesagt hat, die Leute wollen doch nicht, dass es so weitergeht wie in der Ampel. Dauerstreit und wenig Ergebnisse und am Ende platzt das Ding. Also auch da die klare Erwartung aus dem starken NRW-Landesverband, es muss irgendwie funktionieren.
Ja, und zu den hitzigen Reformdebatten waren das unsere beiden Korrespondenten Dagmar Pepping und Kai Clement in Berlin und Bielefeld. Wir wechseln jetzt in die USA. Es sollte ein Dinner-Gala werden am Samstagabend in Washington. Das jährliche White House Correspondents Dinner, also die Hauptstadtjournalisten, haben sich getroffen, hatten auch Donald Trump nebst Frau eingeladen, einige weitere Kabinettsmitglieder. Doch schon nach der Vorspeise war es dann vorbei. Ein schwer bewaffneter Mann stürmte bis kurz vor den Festsaal des großen Hotels. Es fielen Schüsse. Er konnte dann schnell überwältigt werden. Inzwischen ist aber auch klar, dass der Mann offenbar viele Politiker töten wollte. Es war ihm gelungen, Schusswaffen und Messer in dieses Tagungshotel zu bringen. Zur Sicherheitslage jetzt zwei Tage später in den USA. Unser Korrespondent Carsten Kühntop in Washington zugeschaltet. Wir haben ja auch gleich von teilnehmenden Journalisten gehört, dass alles recht geordnet abgelaufen sein soll nach einem kurzen Schockmoment. In den USA sei man solche Angriffe eher gewohnt. Gibt es denn jetzt eine große Debatte um die Sicherheit?
Ja, es ist so, dass Politiker der Demokraten damit begonnen haben, zu versuchen, Honig aus diesem Vorfall zu ziehen. Wie ich finde, bisher nicht allzu erfolgreich. Justizminister Blanche hat gestern von einem riesigen Erfolg für die Sicherheitskräfte gesprochen. Schließlich sei der Verdächtige ja nicht weit gekommen auf dem Weg zum Ballsaal. Er sei ja sofort überwältigt worden. Gut, einen riesigen Erfolg muss man das nicht nennen, aber es ist nun wahrlich keine Panne. Letztlich ist es so, dass der Secret Service und die anderen Sicherheitskräfte so funktioniert haben, wie sie sollten. Aber natürlich bleiben Fragen, die wird man in den nächsten Tagen besprechen. Das Weiße Haus hat ein Treffen anberaumt der Spitzen vom Secret Service und vom Heimatschutzministerium. Sicherlich wird es da zum Beispiel um die Positionierung der Sicherheitsschleuse gehen. Warum stand die im Hotel und nicht direkt am Eingang des Hotels? Dann die Frage, es hat letztlich nur gereicht, die Einladung Einladung, mit der Einladung zu wedeln, um reinzukommen. Die wurde noch nicht mal gescannt. Das wirkt befremdlich. Andererseits läuft es auf jeder Wahlkampfveranstaltung des Präsidenten auch nicht anders. Dann berichtet eine Zeitung, dass die Einstufung dieser Veranstaltung nicht so hoch gewesen sei wie üblich. Das heißt, es seien nicht alle Ressourcen abgerufen worden. Aber wir haben bisher eben auch noch nicht gehört, dass Ressourcen gefehlt hätten.
Jetzt ist ja Trump schon zweimal direktes Ziel gewesen. Ist angegriffen worden bei einer Wahlkampfveranstaltung und auch beim Golfspielen wurde direkt auf ihn gezielt. Jetzt haben wir viele Bilder gesehen von Samstag. Da wirkt der Präsident wirklich unglaublich ruhig und gefasst. Sind es die anderen Kabinettsmitglieder auch?
Kann ich Ihnen jetzt so nicht sagen. Ich habe bisher nichts gehört, dass einige der Kabinettsmitglieder, die anwesend waren, beispielsweise in Tränen ausgebrochen wären. Ich denke mal, dass auch sie einigermaßen gefasst waren. Man muss dazu sagen, Erwachsene können mit so einem Ereignis umgehen. Kinder können das nicht. In den USA ist es leider üblich geworden, dass Bewaffnete in Schulen reingehen und plötzlich das Feuer eröffnen. Das gibt's hier immer wieder. Und da hören wir dann von Politikern aus der Republikanischen Partei, von denen ja die Führenden vorgestern im Washington Hilton dabei waren bei der Veranstaltung, dass man da halt nichts machen könne. Also ein demokratischer Abgeordneter hat darauf verwiesen, jeden Tag sterben im Schnitt in den USA 100 Menschen wegen Schusswaffengebrauchs. Daran hat das Land sich gewöhnt und viele Menschen sind der Meinung, das ist halt so, wenn wir unser Recht wahrnehmen möchten, Waffen zu tragen.
Das wäre ja auch eine Ableitung gewesen. In Deutschland sicherlich so passiert, dass man nochmal über Waffen, das Waffentragen diskutiert hätte in den USA. Offenbar ist das jetzt nicht der Fall. Wir müssen einmal noch kurz erwähnen, dass da ja hoher Staatsbesuch noch ansteht, Herr Kühntop. Der britische König Charles wird erwartet. Hat man auch kurz am Wochenende überlegt, ist das möglich? Aber ja, er und seine Frau werden anreisen. Da gibt es morgen in Washington ein großes Staatsbankett. Sind da also die Sicherheitsvorkehrungen nochmal erhöht worden?
Kann ich Ihnen nicht sagen. Was wir wissen ist, dass es gestern zwischen London und Washington Gespräche gab. Die Briten wollten sicherlich noch mal hören, wie sehen die Sicherheitsvorkehrungen aus? Müsst ihr da noch mal nachlegen? Werdet ihr nachlegen? Aber es gehört eben auch zur Arbeit der Secret Service dazu, dass die uns eben nicht sagen, was genau sie machen. Denn sonst könnte sich ja ein etwaiger Bösewicht darauf einstellen.
Vielen Dank, das waren Informationen live aus Washington von Carsten Kühntop. Ja, und was der britische Monarch in Washington auf der To-Do-Liste hat, welche weiteren Städte in den USA er mit Camilla besuchen will und was er bei Trump vielleicht auch für Großbritannien erreichen will. Dazu jetzt Anne Schneider.
Es ist der erste Staatsbesuch von König Charles und Königin Camilla in den USA. Er wird geprägt sein von gegenseitigem Lob und Symbolik, allerdings deutlich weniger opulent als der Besuch von US-Präsident Donald Trump in London im vergangenen Jahr. Aber klar ist, dieser Besuch soll Nähe demonstrieren zwischen Washington und London und zwischen dem US-Präsidenten und dem britischen Königshaus.
Well, my relationship is very good with the UK and Charles, as you know, who's now king, is my friend.
Seine Beziehungen zu Großbritannien seien gut und König Charles sein Freund, betont Trump immer wieder. Bei seinem Besuch in London im vergangenen Jahr hatte er den König überschwänglich gelobt.
For many decades, His Majesty the King is.
Seit vielen Jahrzehnten verkörpert seine Majestät der König die Standhaftigkeit, die Würde und den Geist der britischen Monarchie und des britischen Volkes.
König Charles hatte zuvor die historische Verbundenheit beider Länder unterstrichen.
Today, however, we celebrate a relationship between our two countries.
Heute feiern wir eine Beziehung, die sich weder Washington noch König George III. Hätten vorstellen können. Trotz des Ozeans zwischen uns sind wir heute engste Verbündete.
But in so many other ways we are now the closest of kin.
Und genau das ist auch die Botschaft, die der Besuch des britischen Königspaars transportieren soll. Geplant sind Gespräche mit Präsident Trump, eine feierliche Willkommenszeremonie und ein Staatsbankett im Weißen Haus. Aber Höhepunkt soll eine Rede des Königs vor beiden Kammern des US-Kongresses sein. Ein symbolischer Akt im Vorfeld des 250. Jahrestags der amerikanischen Unabhängigkeit. Doch hinter diesem Staatsbesuch steckt einmal mehr monarchische Diplomatie. Denn die Beziehungen zwischen Präsident Trump und dem britischen Premierminister Keir Starmer sind zuletzt deutlich abgekühlt. Auslöser ist der Iran-Krieg, denn Trump hat auch von den Briten militärische Unterstützung eingefordert, die London abgelehnt hat.
First, let me say once again, This is not our war.
Das ist nicht unser Krieg. Wir lassen uns nicht in diesen Konflikt hineinziehen. Das ist nicht in unserem nationalen Interesse.
Was Trump stark verärgert hat, die Hoffnung ist, dass Charles die Wogen glättet, sozusagen als Vermittler zwischen Regierungen, die politisch auseinanderdriften. Gleichzeitig gibt es auch innenpolitische Kritik in den USA. Der demokratische Abgeordnete Ro Khanna fordert Transparenz im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein und richtet diese Forderung direkt an den König.
Der König sollte sich mit Thomas Massie und mir treffen, um Verantwortliche im Epstein-Missbrauch zur Rechenschaft zu ziehen. Zur britischen Monarchie und ihren Verbindungen zu Epstein gibt es weiterhin offene Fragen.
Allerdings ist ein solches Treffen im offiziellen Programm nicht vorgesehen. Der Besuch von König Charles III. Und Königin Camilla soll Einigkeit demonstrieren und Spannungen überdecken. Doch die britische Monarchie wird in Washington nicht nur gefeiert. Es liegt auch der Schatten der Epstein-Affäre über dem Besuch.
Soweit Informationen von Anne Schneider zum mehrtägigen Besuch von König Charles in den USA. Rüstungsausgaben sind spätestens seit dem Krieg in der Ukraine ein großes Thema. Das schwedische Friedensforschungsinstitut SIPRI hat nun Zahlen vorgelegt, wie sich die Kosten verändert haben. Und sie sind nicht nur gefühlt massiv angestiegen. Deutschland hat im vergangenen Jahr 97 Milliarden Euro investiert und liegt damit auf Platz 4 der Länder mit den höchsten Ausgaben. Auch weltweit gesehen sind die Ausgaben gestiegen und der Grund dafür war vor allem ein zweistelliges Plus bei den europäischen NATO-Ländern. Darüber habe ich mit Dr. Ulrich Kühn gesprochen vom Institut für Friedensforschung der Uni Hamburg. Er ist Leiter des Forschungsbereichs Rüstungskontrolle und neue Technologien. Und ich habe ihn gefragt, wie ordnen Sie denn diesen erneuten Rekord ein? Bringt das mehr Sicherheit oder eher mehr Eskalationsrisiko?
Offen gestanden hängt das ein bisschen davon ab, welche Perspektive Sie einnehmen. Wenn man der Meinung ist, dass nur Waffen und Waffen allein die Sicherheit erhöhen und dass damit dann auch der Job getan ist, dann ist das bestimmt eine sinnvolle Herangehensweise, genau dort zu investieren. Wenn man aber der Meinung ist, dass damit auch Risiken einhergehen und dass diese Risiken eingedämmt werden müssen, dann muss man sich auch darüber Gedanken machen, wie denn vielleicht andere Politikbereiche, wie beispielsweise die Diplomatie, aussehen. Und damit ist man dann in einem Bereich, den man erstmal nicht so einfach mit Militärausgaben bespielen kann. Aber eines muss natürlich klar sein, die Sicherheitslage in Europa ist nach wie vor prekär. Und deswegen ist es zunächst mal richtig, dass die europäischen Staaten, dass auch Deutschland hier ordentlich aufrüsten.
Und wenn Sie Europa ansprechen, welche Folgen hat es denn für Europa, auch für Deutschland, wenn die Nachfrage nach Munition, Luftabwehr, schweren Systemen jetzt weiter steigt?
Naja, da gibt es ein Problem, das man aus der Ökonomie kennt, als das sogenannte Guns versus Butter Dilemma. Das heißt also entweder die Butter oder die Gewehre, denn beides kann ein Staat so nicht leisten. Natürlich sehr vereinfacht ausgedrückt, der deutsche Staat kann schon beides leisten, aber natürlich muss ein Staat priorisieren und das merkt man in den anderen Ressorts. Während also das Wehrressort massiv ansteigt, müssen andere zurückfahren, müssen andere kürzen. Das bedeutet dann auch Kürzungen im Bereich der Wirtschaftsunterstützung, Kürzungen in den sozialen Bereichen, Kürzungen dort, wo es um die Bildung geht. Und das sind dann meist Kürzungen, die vor allem die Zukunft betreffen und damit zukünftige Generationen. Und das ist problematisch und darüber gilt es auch zu reden.
Ich habe gesagt, Deutschland legt zu, andere Länder fahren zurück, wie zum Beispiel die USA, die ja die Ukraine-Unterstützung einsparen. Und dennoch wird Sicherheit gerade mehr über Waffen und militärische Stärke definiert und weniger, wie Sie gerade schon gesagt haben, über Diplomatie und Verhandlungen?
Das ist richtig, das muss man ganz klar sagen. Das ist ein Trend seit mehreren Jahren und ich würde sagen, das hat spätestens, allerspätestens mit dem Jahr 2022 dann richtig Fahrt aufgenommen, als eben Russland die Ukraine überfallen hat und als wir auch in Europa nochmal deutlich vor Augen geführt bekommen haben, wie das aussieht, wenn der Nachbar einen urplötzlich mit kruder Gewalt überfällt, Wohnblocks bombardiert und so weiter. Das ist das eine. Das andere ist die USA, da darf man sich jetzt nicht irgendwie davon täuschen lassen, befinden sich jetzt nicht auf einem Weg, wo die Militärausgaben nach unten zeigen, sondern spätestens nächstes Jahr geht das richtig in die Höhe, denn dann stehen die Großprojekte an. Donald Trump will einen Golden Dome, so nennt er das, um möglichst alle Raketen von den USA fernzuhalten. Und der Iran-Krieg kostet ja angeblich pro Tag 1 Milliarde US-Dollar.
Und Herr Kühnon, sind Sie Experte im Forschungsbereich Rüstungskontrolle und auch neue Technologien? Gibt es für Sie denn einen Unterschied in Aufrüstung, die sich lohnt, und irrationalem Wettrüsten?
Ja, das wird immer mal wieder so ins Felde geführt und man muss dazu einfach sagen, wir befinden uns auf einer Zeitachse gesehen in einem Bereich des Übergangs, wo wir schon sehen, wie bestimmte neue Technologien auf dem Schlachtfeld die Kriegsführung verändern. Ganz klar hier autonome Waffensysteme, Roboter und eben vor allem auch Drohnen. Aber die alten Systeme, Kampfpanzer, Artilleriehaubitzen und so weiter, sind deswegen noch längst nicht obsolet. Das heißt, die militärischen Planer müssen in beide Bereiche investieren und das macht das Ganze natürlich extra teuer.
Also könnte es auch sein, dass mit neuer Technologie der Trend irgendwann rückwärts kommt? Weil Deutschland hat ja schon seit 2024 massiv aufgerüstet, im vergangenen Jahr dann 2,3% des Bruttoinlandsprodukts erreicht. Da haben wir immer gehört, im NATO-Vergleich, das soll auch noch weiter steigen. Sehen Sie die Möglichkeit, dass es auch irgendwann durch welche Faktoren auch immer wieder rückwärts geht?
Ich hoffe es für Deutschland, für die BundesbürgerInnen und natürlich auch für die anderen europäischen Länder, dass es irgendwann mal wieder rückläufig ist. Aber dafür braucht es dann natürlich auch irgendwie eine klare Aussicht auf Frieden in der Ukraine, auf einen Frieden, der da nicht fragil ist, sondern der auch hält. Und natürlich letztlich eine Sicherheitsarchitektur, wo wir sicher sein können, dass Russland nicht nach dem nächsten Land vielleicht im Baltikum greift.
Dr. Ulrich Kühn vom Institut für Friedensforschung der Universität Hamburg war das. Was helfen einem aber viele Waffen, wenn die Soldaten und Soldatinnen fehlen, die sie im Ernstfall bedienen können? Wir kommen jetzt zu weiteren Zahlen, die direkt mit der Verteidigung zu tun haben. Denn es gibt auch einen Anstieg von Kriegsdienstverweigerungen. Heißt also, es weigern sich mehr Menschen, Kriegsdienst an der Waffe auszuüben. Nach Artikel 4 des Grundgesetzes ist das ja möglich. Dazu Oliver Neuroth aus dem Hauptstadtstudio. Die Wehrpflicht ist ja bereits seit 2011 ausgesetzt. Also wieso reichen jetzt mehr Leute ihre Verweigerung ein?
Naja, seit Anfang des Jahres gilt ja ein neues Wehrdienstgesetz. Darin heißt es zwar, der Wehrdienst bleibt freiwillig, aber es gibt eine Hintertür. Wenn nicht genügend Freiwillige zur Bundeswehr wollen, kann eine sogenannte Bedarfswehrpflicht ins Spiel kommen. Also de facto müssten junge Menschen dann doch zur Bundeswehr. Die Diskussionen rund um dieses Gesetz, die laufen ja seit Monaten. Das wird beim einen oder anderen schon das Gefühl ausgelöst haben, okay, es könnte ernst werden mit einer Wehrpflicht. Ich verweigere mal besser. Was auch auffällt, seit Anfang 2020 steigt die Zahl der Verweigerer seit dem Beginn des Ukraine-Krieges. Es liegt also nahe, dass dieser Krieg auch für ein schlechtes Gefühl bei vielen sorgt und sie deshalb sagen, Dienst an der Waffe, nein, danke. Offizielle Gründe der Verweigerer nennt das zuständige Bundesamt nicht, aber das dürften schon so die naheliegenden Erklärungen sein.
Und andere wiederum entscheiden sich aber gerade jetzt auch um und nehmen ihre Verweigerung wiederum zurück?
Genau, das ist ein interessanter Trend, ein völlig gegensätzlicher. Im vergangenen Jahr haben 780 Menschen gesagt, ich mache meine Verweigerung rückgängig, wäre also dazu bereit, Dienst an der Waffe zu leisten. Auch diese Zahl steigt seit dem Beginn des Ukraine-Krieges, also derselbe Effekt mutmaßlich, der Menschen dazu bewegt, Nein zu sagen zu einem Wehrdienst, bringt andere dazu, eben Ja zu sagen, auch wenn diese Gruppe natürlich deutlich kleiner ist.
Und jetzt waren wir bei ein paar tausend Menschen, die eben jetzt verweigern. Was lässt sich daraus ablesen? Was liest vielleicht auch die Bundeswehr schon daraus ab?
Die gibt sich recht gelassen, die Bundeswehr. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums ist heute in Berlin hier aufgetreten und hat gesagt, das sei kein überraschender Trend. Wegen des neuen Wehrdienstmodells würden sich einfach sehr viele junge Menschen mit dem Thema beschäftigen und eben auch mit der Bundeswehr und was das bedeuten könnte. Und die Sprecherin hat darauf verwiesen, dass im Jahr 2010, also im letzten Jahr vor der Aussetzung der Wehrpflicht, 131.000 Menschen verweigert haben, also deutlich mehr als jetzt im vergangenen Jahr, wo es knapp 4.000 waren. Nun, da galt auch eine, in Anführungszeichen, echte Wehrpflicht, jetzt nur eine Bedarfswehrpflicht im Fall der Fälle. Aber klar, die Bundeswehr gibt sich gelassen, auch wenn sie diese Zahlen sicher sich genau anschauen wird.
Und jetzt haben Sie ja schon mehrfach angesprochen, junge Menschen bekommen jetzt mit der Volljährigkeit auch Post von der Bundeswehr seit diesem Jahr, in dem eben die Bereitschaft abgefragt wird. Junge Männer müssen antworten, bei jungen Frauen ist es freiwillig. Gibt es denn hier schon Zahlen? Gibt es denn hier auch schon irgendwas, was man ableiten kann?
Noch keine offiziellen, aber es sind in den vergangenen Monaten einige Umfragen gemacht worden und die geben dann doch einen recht deutlichen Trend wieder, nämlich dass mehr als die Hälfte, 57% etwa der Jugendlichen sagen, nein, eine Wehrpflicht wollen wir nicht. Und die würden dann wohl auch eher Nein ankreuzen in diesem Fragebogen. Interessant ist auch, dass die Rücklaufquote dieser Fragebögen, die verschickt werden, recht schlecht ist. Nur 25% der angeschriebenen Antworten. Bei den Männern sind es 50%, aber da hätte eigentlich die Rücklaufquote 100% sein müssen, denn es ist ja eine verpflichtende Antwort nötig von den männlichen Angeschriebenen. Von den Frauen antworten nur 6%, also da ist die Quote noch geringer, aber da ist die Antwort ja auch freiwillig.
Und das waren Informationen aus unserem Hauptstadtstudio von Oliver Neuroth. Damit enden unsere heutigen Themen des Tages. We'll be right back.